Deutschlandfunk Interview.
Zum Abschluss des Treffens der Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten. Über das Treffen und die Ergebnisse kann ich jetzt mit Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik sprechen. Guten Tag, Herr Keim.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Außenministerin Annalena Baerbock hat zum Beginn des Treffens die G7 ja als Krisenteam im Dauereinsatz bezeichnet. Wird das Format und die Abschlusserklärung diesem Anspruch gerecht?
Bis zu einem gewissen Grad ja. Und sie hat deutlich recht, indem sie eine lange Linie Entwicklungsgeschichte gezeichnet hat, indem sie betont hat, die G7 habe sich deutlich entwickelt von einem losen Koordinationsgremium, von einem reinen Gesprächsformat, zu einem Krisenkoordinations- und Kriseninterventionsformat. Das ist wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung, die vor allem mit dem Krieg in der Ukraine im vergangenen Jahr zu tun hat. Aber das stößt auch an gewisse Grenzen. Das mag man jetzt immer wieder, vor allem wenn es um die Frage geht, Sanktionen. Da steht die Frage im Raum, wie lange die Sanktionen noch durchgehalten werden können. Wenn es um die Frage geht von Waffenlieferungen, da steht auch die Frage oder die Sorge im Raum, wie lange die Waffenlieferungen an die Ukraine noch unterstützt werden können. Also ich glaube, die Entwicklungslinie hat sie deutlich getroffen und das ist auch eine positive Entwicklung, die G7 hin zu größerer Handlungsfähigkeit zu führen, aber es stößt an gewisse Grenzen.
Wenn wir jetzt mal bei diesen möglichen Grenzen bleiben, wie groß schätzen Sie denn den Einfluss der G7-Staaten global gesehen noch ein, wenn wir jetzt auch auf China oder Russland blicken, die womöglich doch machen, was sie wollen oder etwa nicht?
Also machen, was sie wollen, das würde ich nicht sagen, aber der Einfluss von G7 ist begrenzt. Er ist gewachsen und wenn man G7 noch mal etwas weiter aufzäumt, sozusagen eine Allianz, hinter der ja noch andere Staaten, die westlich orientiert sind, stehen, dann ist die G7 doch eine aktive Größe gerade im vergangenen Jahr gewesen, auch treibende Kraft in einem anderen Zusammenhang, zum Beispiel in der Verurteilung Russlands in den Vereinten Nationen. Da ist die G7 nicht als G7 aufgetreten, aber die G7-Staaten sind dort sehr aktiv gewesen und zugleich stellt man fest, dass doch eine Lücke ist, wenn man der Frage nachgeht, wer sich den G7 denn operativ anschließt. Man merkt es ja, wenn man mal zwei Zahlen nebeneinander legt, dass über 140 Staaten im Rahmen der Vereinten Nationen auf Initiative der G7-Staaten Russlands vorgehend verurteilt haben in der Ukraine, aber nur gute 30 Sanktionen verhängt haben. Von daher kann man da mit dieser Zahl schön illustrieren, wie viel diplomatische Bekundungen sind und wie viel davon operatives Handeln.
Jetzt haben Sie es angesprochen, diplomatische Bekundungen. Wenn wir jetzt eben von der Abschlusserklärung gehört haben, dann sind das ja letztendlich in erster Linie diplomatische Bekundungen, die da genannt worden sind. Welche konkreten politischen Entscheidungen müssen dann jetzt darauf denn folgen?
Also das ist sehr schwer, weil die G7 hat ja in dem Sinne kein Mandat. Sie ist nicht legitimiert, sie hat auch kein Sekretariat, das die Beschlüsse umsetzt. Also das fällt jetzt wieder an die einzelnen Staaten zurück, sich zu engagieren. Und da ist die Agenda doppelt gestrickt. Es ist einmal gegenüber Russland weiter auf die Unterstützung der Ukraine zu setzen. Das, was die Außenministerin zu Recht betont hat, was der rote Faden aller Gipfeltreffen des vergangenen Jahres gewesen ist, zu sagen, ein Signal der Entschlossenheit und Geschlossenheit zu senden an Russland. Stichworte sind hier weitere Waffenlieferungen, Stichworte sind Aufrechterhaltung der Sanktionen. Und die zweite große Baustelle ist im Vorbericht auch schon angesprochen worden, das ist China mit seinem Vorgehen gegenüber Taiwan. Oder es ist jetzt zumindest im Moment noch weniger ein aktives Vorgehen, sondern es sind Drohgebärden, die Ankündigung, Übungen im taiwanesischen Seegebieten und im taiwanesischen Luftraum durchzuführen. All das ruft die internationale Gemeinschaft auf den Plan. Und das ist ja auch das zentrale Motiv der G7-Abschlusserklärung gewesen, dass man betont hat, dass eine gewaltsame Veränderung der internationalen Ordnung, der sogenannten regelbasierten internationalen Ordnung, nicht in Frage käme.
Bei Diplomatie geht es ja auch oft um den Ton, den Politikerinnen und Politiker treffen. Haben Sie das Gefühl, die G7 haben jetzt den richtigen Ton vor allem gegenüber Russland und China getroffen?
Also das ist schwierig, da möchte ich nicht den Stab drüber brechen, weil es ist ja eine gewisse Ambivalenz anzutreffen. Oder die G7 befinden sich in einer ambivalenten Situation. Einerseits ist eine gewisse Blockkonfrontation nicht zu übersehen, auch wenn sie diplomatisch nicht so thematisiert wird, ummäntelt wird sprachlich, aber es ist eine Blockkonfrontation Russlands und China auf der einen Seite und der Westen jetzt in einem etwas weiteren Sinne verstanden auf der anderen Seite. Und gleichzeitig, und das halte ich auch für richtig, betont gerade die Außenministerin immer die ausgestreckte Hand, die Kooperationsbereitschaft, die Notwendigkeit zusammenzuarbeiten. oder die Unmöglichkeit, sich voneinander abzukoppeln. Und zwischen diesen beiden Polen gilt es, eine rote Linie oder eine sehr feine Linie zu treffen für die deutsche, europäische und internationale Diplomatie. Und da wird man sicher mal die Töne treffen müssen, die etwas schärfer sind, so zum Beispiel beim Baerbock-Besuch in China, und Töne treffen müssen, die etwas kooperativer sind, jetzt beim G7-Treffen.
Ja, Sie haben es angesprochen, es gibt durchaus Konfrontationslinien, aber wenn wir nochmal auf Kooperation blicken, welche Themen liegen denn da offen auf der geopolitischen, also der Auswahltheke sozusagen, Beispiel Klimawandel, geht es da womöglich aber gar nicht ohne Kooperation international?
In der Tat, es gibt ja Felder, und Sie haben einen angesprochen, auch internationale Handelsfragen könnte man daneben legen. Also bestimmte Felder, wovon alle betroffen sind, losgelöst von ihrer politischen Verfasstheit, inneren Verfasstheit, von der Qualität ihres politischen Systems. Klimawandel wäre eins, Handelspolitik wäre eins, Regulierung im Cyberraum wäre ein drittes, wo man zumindest feststellen könnte oder annehmen könnte, dass ein gemeinsames Interesse gibt, Regeln zu entwickeln, Prozeduren zu entwickeln, einheitliche Standards zu entwickeln. Aber ob das funktioniert oder ob das nicht überlagert wird von den gegenwärtigen Spannungen angesichts der Blankkonfrontation, das bleibt abzuwarten.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass auf Initiative der G7 bei den Vereinten Nationen mehrere Staaten dazu bewegt worden konnten, Sanktionen gegenüber Russland zu verhängen oder zumindest den Angriff zu verurteilen. Aber so insgesamt, wenn wir zum Beispiel auf Brasilien gucken, muss sich die G7 auch ein bisschen damit abfinden, dass es Länder in der Welt gibt, auch geopolitisch durchaus mächtige Länder, die sich zunehmend eher in der Mitte positionieren, also weder auf der einen noch der anderen Seite?
In der Tat, die Beobachtung ist völlig richtig, und das ist ja auch ein roter Faden der internationalen Diplomatie des vergangenen Jahres. Das Bemühen um diese Länder, die in der Mitte verbleiben wollen, die sich nicht entscheiden wollen. Und das sind eben keine kleinen Länder, sondern das sind Großgewichte. Brasilien haben Sie angesprochen, Indien könnte man daneben legen. Also gewichtige Spieler in der internationalen Politik, die erstmal von der Position ausgehen, dass es sich bei der Ukraine-Krise um einen regionalen Konflikt handeln würde, an dem sie nicht direkt beteiligt seien, an dem sie auch keine direkten Interessen hätten, die zu einem gewissen Grad auch Profiteure des Konfliktes sind, wenn man sich anschaut, in welchem Umfang jetzt Indien fossile Rohstoffe sehr günstig aus Russland bezieht. Und gleichzeitig sind diese Länder eben Ziel der westlichen Bemühungen, sie einzubinden. Und da stellen wir dann doch fest, dass eine westliche, ich nenne es mal Dominanz in der internationalen Politik, wie wir sie in den letzten 30 Jahren gehabt haben, ich spreche jetzt nicht von Unipolarität, aber doch zumindest einer westlichen Dominanz, die es diese Phase doch zu Ende gehen scheint, und dass andere Akteure, die bisher im Schatten gestanden haben, jetzt doch größere Ansprüche anmelden, die internationale Politik mitzugestalten. Und wir stellen fest, die G7, der Westen, Europa und Deutschland ist auf deren Kooperation und deren Zustimmung angewiesen. Und das bringt die deutsche Politik eben häufig dann in eine Situation von schmerzhaften Kompromissen, ihre eigenen Interessen durchzusetzen und gegebenenfalls auch noch gleichzeitig Werte durchzusetzen in der internationalen Politik.
Und haben Sie das Gefühl, dass die G7-Staaten das schon akzeptiert haben, dass sich da eben was grundlegend verändert, auch an Machtpositionen?
Ich würde darauf verweisen wollen, dass die G7 ja nicht nur das alleinige Format ist. Man kann ja G20 daneben legen. Und G20, die ja in diesem Jahr in Indonesien getagt haben, unter indonesischem Vorsitz, die sind ja sozusagen der Versuch, dieses Defizit, was wir gerade besprochen haben, auszumerzen. Insofern, dass man eben jetzt bestimmte Akteure aus dem globalen Süden, sogenannte Schwellenländer, wobei es kaum noch Schwellenländer sind, versucht ihn herbeizuziehen und vor allen Dingen einer größeren regionalen Repräsentanz auch. Da haben wir Akteure wie Argentinien, Brasilien, dann haben wir Saudi-Arabien, dann haben wir die Türkei dabei, Indonesien, Indien. Allein mit dem Anliegen, eine größere Repräsentanz hier zu stellen. Aber wie schwierig das ist, hat der Gipfel in Bali ja gezeigt, wo die Abschlusserklärung wirklich nur ein Minimalkonsens war in der Frage des Ukraine-Konfliktes.
Herr Keim, zum Abschluss noch eine kurze Frage. Thematisch ging der Blick jetzt viel beim Treffen auf China, auf Russland, auf die Ukraine. Sind dabei vielleicht andere Themen, wie zum Beispiel die atomaren Bestrebungen in Nordkorea, zu kurz gekommen?
Ich will nicht sagen, zu kurz gekommen, aber tatsächlich stellen wir wieder mal fest, dass die internationale Politik, und das meine ich gar nicht überkritisch, nur ein bis zwei Krisen gleichzeitig absorbieren kann oder sich damit beschäftigen kann. Das fordert alle Kräfte, und der Tag hat eben auch nur 24 Stunden. Und das Ergebnis ist tatsächlich, dass andere drängende Konflikte wie das nordkoreanische Nuklearprogramm, man könnte hinzufügen das iranische Nuklearprogramm, man könnte hinzufügen der gegenwärtige Konflikt im Sudan und anderes mehr, dann doch schnell gedroht hinten rüber zu kippen und nicht die Aufmerksamkeit findet, die sie verdient hätten. Aber das stellen wir in der Vergangenheit, haben wir das schon häufig festgestellt.
Sagt der Politikwissenschaftler Markus Keim. Herr Keim, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
Danke sehr. Auf Wiedersehen.